BitTorrent Magazin präsentiert. Das serielle Quartett.
All aboard! Herzlich willkommen zur 14. Ausgabe des Torrent Podcasts. Wir haben uns diesmal vorgenommen, nicht über eine konkrete Serie zu sprechen, sondern haben uns mal das Thema Webserien vorgenommen, unter der kleinen provokanten Überschrift Neue Kunstform oder ADS-Produkt für die Generation YouTube. Ich begrüße dazu, der Harry aus Wien ist, glaube ich, am nächsten noch an der Generation YouTube dran.
Ich hoffe doch.
Altersmäßig. Etwas weiter entfernt, die Lina in Bremen.
Hallo.
Und schon relativ weit weg der Jens aus, wo bist du heute Abend? Berlin?
Ja.
Und ich bin eh schon jenseits von Gut und Böse. Mein Name ist Markus in Düsseldorf. Wir hatten in Düsseldorf ja ganz lange noch gar kein Internet. Also ich lasse mich praktisch von euch heute aufklären, was das überhaupt auf sich hat mit diesen Webserien, von denen man da immer wieder hört. Wir versuchen uns anhand von so ein paar Thesen entlang zu hangeln und gucken mal, wo das Ganze uns dann hinführt. Die erste These wäre, dass durch die Technik, die immer preisgünstiger wird, es überhaupt erst ermöglicht wird, dass Leute halt auch Serien produzieren und ins Internet stellen, ohne dass ein Auftraggeber oder ein Produktionsstudio oder ein professioneller Fernsehsender halt dahinter steht. Entsprechend ist der Production Value des Ganzen dann oft relativ mäßig, aber die Ideen dafür eventuell umso netter. Und manchmal sieht man halt sogar geniale Ideen, die man vielleicht im Fernsehen so nicht zu sehen bekommt. Beispiele dafür wären zum Beispiel Serien wie The Guild oder My Gimpy Life. Das sind, glaube ich, beides Serien, wo professionelle Schauspieler dahinter stecken oder Schauspielerinnen im Speziellen. Bei My Gimpy Life geht es zum Beispiel um eine Schauspielerin in Hollywood, die im Rollstuhl sitzt und sich trotzdem versucht halt in diesem Schauspieleralltag durchzukämpfen. Eine Frage wäre jetzt halt, ist das spezifisch an Webserien, dass da Themen oder Figuren vermittelt werden, die im normalen Fernsehen keine Chance haben? Möchte dazu jemand was sagen?
Braucht sich keiner.
Okay, ich fange.
Vielleicht bin.
Fang an. Bitte Ladies first.
Ich finde das, glaube ich, gar nicht so sehr, dass die Themen so besonders sind, was aber vielleicht auch daran liegt, dass die Serien, die wir halt immer gucken, ja meistens sich irgendwie ungewöhnlicher Thematiken, die jetzt nicht jeden Tag im Fernsehen sind, nähern. Also zum Beispiel bei The Guild, wo es ja um eine Gruppe von Leuten geht, die sich über ein Computerspiel kennengelernt haben und jeder sitzt vor seinem eigenen Computer und man spielt zusammen. Finde ich, ist eigentlich reizig, ziemlich gut in diese Nerd-Serien, die gerade so in sind, ein, ne? Die mit Big Bang Theory oder noch ein bisschen früher mit IT Crowd irgendwie ja auch schon recht erfolgreich waren. Und The Guild ist natürlich schon noch ein ganz eigenes Konzept und eine eigene Idee und funktioniert gerade durch dieses Thema auch sehr, sehr gut als Webserie, weil man eben auch nicht erwartet, viel mehr zu sehen als das, was man sieht. Ich finde die Idee jetzt eigentlich zu steil. Grundsätzlich kann man das natürlich immer sagen, im Internet ist so viel Platz. Deswegen kann im Internet, im Internet auch jedes Thema irgendwie Platz und das ist halt auf Fernsehsendern nicht so. Aber ich finde das jetzt für die Beispiele, die wir jetzt hatten, nicht unbedingt.
Also ich will jetzt direkt Lina erwidern, dass ich eben schon finde, dass es bei den Webserien ein paar sehr spezifische Themen gibt, die immer wieder kommen. Und du hast jetzt gerade eben das, ich nenne es jetzt mal unter Anführungszeichen nerdige Themen angesprochen, die zwar jetzt auch im Mainstream angekommen sind, aber ich habe das Gefühl, dass jede zweite Webserie entweder irgendwie für oder von Computerspielern ist oder eben in den Bereich, ich nenne es mal Fanfiction oder ich habe jetzt nicht viele Star Trek und Star Wars Webserien gesehen, die halt so von Fans produziert wurden und so weiter. Und mir kommt das irgendwie vor, dass das ein eine dominante Gruppe ist.
Ein bisschen, ich würde das mich da ein bisschen anschließen bei Harry. Also The Guild zum Beispiel, das spricht ja schon vielleicht speziell diese eine Szene an, die ja die sogenannte Gamer-Szene, die irgendwie sich ja eben logischerweise im Internet gruppiert, in diesem Internet, und wo es halt hauptsächlich eben um dieses Spielen geht und um Spiele, über Spiele diskutieren oder Video-Blogs über Spiele und Spiele-Reviews machen. Ich glaube, da spricht natürlich The Guild schon speziell eine Zielgruppe an, die eben da im Netz und gerade auf YouTube auch zu Hause ist. Das ist schon eine sehr spitze Serie, finde ich. Die jetzt vielleicht so in ihrer Super-Nerdigkeit könnte ich mir sie jetzt wirklich schwer im Fernsehen vorstellen. Vielleicht mittlerweile, wie Lena sagt, schon eher durch diese Big Bang und Co. Nerd-Öffnung, die es dann seit ein paar Jahren gibt. Aber The Guild ist da ja auch so ein bisschen Vorreiter wahrscheinlich. Seit 2009 oder 2008 gibt es das.
Aber ich habe noch ein anderes Beispiel, das sehr populär ist. Video Game High School. Wo halt wirklich mit hohen Ambitionen und mit viel Crowdfunding, vor allem durch die Community, eine zweite und dritte Staffel finanziert wurden. Und das wäre halt auch wieder so ein Thema. Da sind jetzt nicht die Namen dabei, weil bei der Guild haben wir zumindest, was die Gäste angeht, ein paar Namen dabei, die das Ganze tragen. Will Wheaton zum Beispiel. Und My Gimpy Life ist ja, ich meine, es ist jetzt kein Spin-off von The Guild, aber es ist aus der Gruppe, die The Guild gemacht hat, entstanden. Also weil eine Gastdarstellerin, die im Rollstuhl sitzt, hat dieses Konzept dann weitergetragen, und die Felicia Day, die The Guild geschrieben und die Hauptrolle gespielt hat, hat sie dann quasi gefördert in diese weitere Serie für dieses und unter Anführungszeichen Randthema, das eben im Mainstream keinen Platz hat.
Und ich meine, und zumindest bei My Gimpy Life gab es ja schon irgendwie die Diskussion, oder dass die Schauspielerin, Autorin selber ja auch meinte, dass es halt total schwierig ist für eine querschnittsgelähmte Schauspielerin da im Mainstream-Fernsehen überhaupt irgendwie eine größere Rolle zu bekommen. Und dass selbst, wenn irgendwie ein Rollstuhlfahrer mitspielt, dass der dann halt von einem nicht behinderten Schauspieler normalerweise gespielt wird in Hollywood. Ich könnte mir jetzt zwar schon grundsätzlich so eine Serie wie My Gimpy Life mit dem Thema, könnte ich mir schon jetzt auch irgendwie als Showtime, halbstündige Dramedy oder so vorstellen im amerikanischen Pay-TV, aber vorstellen halt schon, aber gemacht hat es halt auch noch keiner. Also weder Showtime noch HBO oder
ja, das stimmt, die üblichen schon. Verdächtigen. Das ist schon ein Punkt. Nichtsdestotrotz ist mir jetzt als, ich gucke jetzt eher weniger Webserien, ich guck sehr, sehr viele Fernsehserien, und mir ist schon My Gimpy Life einfach weniger fremd oder überhaupt nicht fremd und vom Thema her auch interessant im Vergleich zu The Guild, wo ich durchaus auch sagen kann, dass da hat man eine schöne Darstellungsweise gewählt oder mit wirklich wenig Mitteln erzählt man eine einigermaßen lustige Geschichte. Das kann ich schon irgendwie irgendwie schätzen. Gleichzeitig interessiert mich das Thema wirklich nicht die Bohne, ne? Und das ist halt auch ein Problem mit vielen Webserien, dass mich eben, also dass sie eigentlich, wenn sie diesen Themenkomplex, der eben sehr, sehr speziell ist, behandeln, also das interessiert mich wirklich gar nicht. Und dann, klar, das ist jetzt wieder das Gleiche wie bei Mad Men, man interessiert sich eigentlich auch nicht für die Arbeit von der Werbeagentur, und Mad Men ist trotzdem großartig und man guckt es gerne, hat jetzt die Guild nicht geschafft, mich da zu fesseln.
Und dann, um nochmal auf den Production Value zurückzukommen, muss man natürlich auch sagen, The Guild sieht wirklich so aus, als wenn das komplett ohne Budget gedreht worden wäre. Und My Gimpy Life sieht ja schon wesentlich wertiger oder wesentlich, also das könnte eigentlich, da könnte man auch drei, also die dauern, glaube ich, immer so um die 7 Minuten eine einzelne Folge, da könnte man jetzt auch irgendwie 4 Folgen aneinander schneiden und das dann auf Showtime senden oder so, würde da, glaube ich, gegenüber den anderen Comedies, die da laufen, jetzt nicht wesentlich abfallen, irgendwie vom Kamerastil oder von der technischen Qualität her.
Ja. Schon gar nicht gegen die alten, noch vor Studiopublikum gedrehten Produktionen, die ja auch schon immer nicht aufwendig waren, ne?
Genau, also ja, also My Gimpy Life finde ich auch tatsächlich, das ist schon etwas aufwendiger gedreht. Allerdings sieht man bei der Serie auch schon, dass sie eben auch da, glaube ich, immer ein bisschen Probleme mit der Finanzierung haben. Also ich glaube, die erste Staffel wurde komplett gesponsert, und die zweite haben sie dann letztes Jahr durch Crowdfunding verwirklicht. Wobei da halt ja eben dann auch eben im Endeffekt nur 4 Folgen bei rausgekommen sind. Ich glaube, es sind dann halt eben $50.000 oder so zusammengekommen. Und da sieht man natürlich eben schon, auch für irgendwie, das waren am Ende 40 Minuten oder ein paar 30 Minuten, man sieht natürlich auch, dass man schon auf so einem Niveau trotzdem einen gewissen gewisses Budget einfach braucht, um dann auf einem gewissen Niveau dann schon was herzustellen. Ne? Und dann kommen wahrscheinlich auch viele Webserien schon wieder an ihre Grenzen.
Tja, und was hätte Bertolt Brecht dazu gesagt?
Ja, was hat Bertolt Brecht hätte gesagt, dass es ja nur sendet? Also im Prinzip ist es ja auch jetzt keine Form der Rückkopplung. Also man könnte, da müsste man sich jetzt schon auf die Metaebene begeben und sagen, das wären Reaktionen von Fernsehzuschauern auf das Fernsehen an sich. Aber dafür ist es jetzt dann doch wieder alles zu professionell, um das so zu sehen, oder?
Also wird jetzt jeder potenziell zum Produzenten und stellt seine eigenen Webserien ins Internet oder sind es dann halt doch nur wieder Hollywood-Schauspieler oder geht natürlich auf deutsche Verhältnisse genauso, sind es dann halt doch nur wieder die üblichen Gesichter, die wir aus dem ZDF kennen und die jetzt auch mal Lust haben, sich mal irgendwie ein bisschen selbst zu verwirklichen und dann mal irgendwie noch eine Webserie in eigener Verantwortung zu drehen am Feierabend.
Indem du mitzahlst, über Crowdfunding zum Beispiel, wirst du tatsächlich zum Produzenten. Also natürlich nur in einem Mikro-Rahmen, ja, aber ich meine, es wäre interessant, einen Fernsehsender zu haben, der sein Programm so produziert. Sagt, hey, was wollt ihr eigentlich sehen? Und das geben wir euch. Also das geht jetzt gar nicht darum, Geld einzusammeln, sondern eben, worüber sich dann Brecht gefreut hätte, wenn du sagst, okay, hey, wir zeigen euch das, weil ihr das sehen wollt. Und wir haben aber auch das Datenmaterial zu untermauern, warum wir das jetzt produzieren, weil eine große Anzahl das haben will.
Aber trotzdem ist es noch, ja, okay, vielleicht dieser Aspekt, aber es ist trotzdem noch zu wenig sich selber einbringen. Also da ist dieses Move On, ne, mit Mads Mikkelsen in der Hauptrolle. Das ist noch ein kleines Stück weiter, weil man die Geldgeber ja auftreten sieht, ne? Die sind immer, die haben dann Statistenrollen oder eigentlich keine Statistenrollen, sondern wirklich nur Komparsen. Und am Ende der Folge wird nochmal kurz irgendwie gezeigt, wo wer durchs Bild lief mit Namen.
Aber sind das wirklich die Geldgeber? Ja, ich hatte das so verstanden, das sind nur Leute, die kreative Ideen dabei gescheuert haben von den Zuschauern,
ja,
oder?
Die sich irgendwie beteiligt haben, ne? Also so ein...
Weil das Geld kam 100%
von der Deutschen Telekom. Das Geld kam von der Telekom. Da kommen wir später zu.
Ja, das war jetzt auch überhaupt nicht mein Punkt, sondern der Punkt war ja der auf die Frage von Brecht bezogen, inwiefern wirst du selber auch zum Senden, also kannst du auch mitmachen, ne? Und wirst selber auch zum Sender. Genau, das war ja jetzt gerade das Thema. Und in dieser Serie ist es ja so, dass Leute, die sich beteiligt haben zu nur kleinen Teilen, auch selbst dann Teil werden.
Vielleicht ist interessant, das ist jetzt eine unbeantwortbare Frage, aber ich stelle sie trotzdem, wo Webserie beginnt. Weil wenn wir sagen, okay, der Guild kann nicht jeder machen, aber wenn wir sagen, Webserie beginnt schon viel früher, bei YouTube-Clips, die halt irgendwas aus deinem täglichen Leben zeigen und du machst das regelmäßig und überlegst dir irgendwie eine Art von Narrativ, dann ist das doch auch schon, eine Webserie.
Also ja, ich würde da auch anschließen, ohne jetzt, und ich oute mich hier ruhig, wenn es darum eben ging, ich bin bei Brecht ja anscheinend beim epischen Theater stehen geblieben und wusste gar nicht so ganz genau, worauf ihr hinaus wolltet, welches Zitat, aber mir scheint das jetzt ja auch ein bisschen zu weit gefasst gewesen zu sein, weil natürlich Webserien als Narrativ oder als fiktive Serie, da geht es vielleicht ein bisschen zu weit, aber im Grunde mit YouTube ist ja schon grundsätzlich das erreicht, dass eben jeder zum potenziellen Produzenten und Sender wird. Und das gibt es ja auch wirklich zu tausend und hunderttausendsten im YouTube, tausend YouTube-Kanäle, 14-Jährige, die sogenannte Hauls machen, wo sie irgendwie täglich oder wöchentlich von ihren Einkäufen berichten. Oder halt eben sonstige Shows, eigene kleine Shows, die vor der Webkamera machen und dann täglich YouTube-Clips online stellen und hunderttausende Klicks haben. Ne? Also das gibt's ja schon durchaus und das ist ja schon da. Nur es sind jetzt keine Webserien im Sinne von narrativer Fiktion vielleicht.
Ja, und immer öfter werden diese Leute dann auch irgendwie von richtigen Fernsehsendern eingekauft, die sich wahrscheinlich denken, Mensch, das hatte 3 Millionen Klicks bei YouTube, das muss im Fernsehen auch ein super Hit werden. Wie halt zum Beispiel Board City oder halt die Frau Lisa Kudo mit ihrem Web-Therapy. Jetzt ist halt die Frage, geht dabei eigentlich das, was an den Webserien das Neue, das Tolle, das Erfrischende, das Andere ist, geht es dabei verloren, wenn es dann jetzt die gleiche Idee dann doch wieder irgendwie als reguläre 25-minütige Comedy-Serie fürs Fernsehen dann halt umgesetzt wird? Oder ist das irgendwie trotzdem ganz toll, was die da machen bei Broad City oder bei Web-Therapy? Also ich finde zum Beispiel, also Web-Therapy funktioniert für mich zum Beispiel als Fernsehformat überhaupt gar nicht.
Die haben ja Szenen dazu gedreht, damit sie die Computerbildschirm-Szenen auffüllen können, oder?
Also, aber auch komischerweise auch nie in den Folgen, die ich gesehen habe. Also ich lese das immer, dass die ja super Außenszenen und irgendwie zusätzliche Szenen mit normalen Dialogen und wo Schauspieler miteinander interagieren gedreht hätten. Und in den Folgen, die ich gesehen habe, sitzen aber immer nur 25 Minuten, sehe ich immer nur einen Computerbildschirm und eine Skype-Benutzeroberfläche eingeblendet und sehe dann irgendwie links Frau Kudo und rechts irgendwie ihren jeweiligen Patienten, mit dem sie da als Therapeutin dann spricht, und das mag als Webserie vielleicht noch funktionieren. Da guckt man sich dann mal irgendwie so eine 5-minütige Episode an, so zwischendurch. Aber auf 25 Minuten ausgewalzt finde ich das einfach schrecklich langweilig und für eine Fernsehserie einfach viel zu wenig.
Also ich halte das für einen Einzelfall. Da hast du einfach diese Stardichte von Meryl Streep abwärts, die da mitmachen. Und das lässt sich dann halt auch gut vermarkten, glaube ich. Aber ursprünglich, ich meine, die Firma, die das produziert hat, ursprünglich war ja irgendwie so eine Entertainment Division von der Automarke Lexus. Also das war ja
LStudio.com.
Ja, das war eine komplett wirre Firma, die man jetzt überhaupt nicht erwartet hätte, dass die Content produzieren. Und wie die Frau Kudrow da hingekommen ist, ist ja auch purer Zufall, also da sind so viele Zufälle, das ist vielleicht wirklich ein absolutes Ausreißerbeispiel, aber ich glaube nicht, dass das ein Regelfall wird, dass Webserien mit Freude von Sendern eingekauft werden, weil ich glaube, dass die Programmmacher das schon auch begreifen, dass jedes Medium seine eigenen Regeln hat und eine Webserie halt nicht unbedingt einfach zusammengestückelt werden kann und dann ist das eine perfekte Folge. Weil wenn man sich anschaut, eine Folge einer durchschnittlichen Sitcom, dann weiß man, wie perfekt da die Sachen getimed sind, dass da überhaupt nichts dem Zufall überlassen wird. Und da sind Webserien einfach nicht, die passen da nicht rein. Das ist ein unrundes Ding, das würde dem Sehverhalten des Zuschauers einfach entgegenlaufen.
Und deswegen wird ja gemacht. Also ich habe in den letzten 2 Monaten mindestens 4 Meldungen irgendwie geschrieben, welcher amerikanische Sender jetzt halt wieder das Team von irgendeiner Webserie eingekauft hat und das jetzt halt ins normale oder adaptieren will ins normale Programm.
Ja, ich also lese aber auch alle 2 Wochen, dass irgendein amerikanischer Sender eine österreichische Serie eingekauft hätte, um sie zu adaptieren. Und das ist bis heute auch noch nicht passiert. Also.
Naja, Broad City läuft ja zum Beispiel. Da hat man es aber, glaube ich, anders gemacht. Da hat man es, glaube ich, wirklich so gemacht, dass man nur die Idee und halt die beiden Macherinnen eingekauft hat und dann das aber komplett neu fürs Fernsehen halt komplett neu gedreht hat, wenn ich es richtig verstanden habe.
Ja, das muss man auch machen. Also ich finde das ganz interessant, weil ich hätte jetzt gerade gesagt, dass die beiden Serien, Web Therapy und Broad City, genau gegensätzliche Beispiele sind, weil ich auch der Meinung bin, dass Web Therapy eben wunderbar im Netz funktioniert. Wunderbar, okay, es funktioniert im Netz, genauso wie The Guild, dass man das nicht übertragen kann. Und bei Broad City ist tatsächlich so, dass ich denke, das müsste mir doch eigentlich total gut gefallen. Ich bin total die Zielgruppe dafür. Geht um haben wir noch gar nicht gesagt, worum es geht.
2 junge Frauen in Brooklyn, die versuchen, irgendwie ihr Leben auf die Reihe zu kriegen.
Girls für Arme.
Ja, das kriegen Girls für Arme. Das kriegen sie auch halbwegs hin. Und ich Also ich glaube, die, also ich verstehe auch den Witz dahinter, der spricht mich auch an im Prinzip, aber ich gucke mir das nicht an. Ich habe mir das jetzt angeguckt für zur Vorbereitung, aber ich würde es mir so nicht angucken und einfach, weil ich es total unelegant gelöst finde, dass nach der Pointe die Serie vorbei ist jeweils. Das ist, erscheint mir immer so eine Überhöhung dieser Pointe zu sein. So gut ist sie dann meistens dann doch wieder nicht. Wenn sie aber völlig nebenher laufen würde und schnell würde was anderes kommen, wäre sie auch gerade durch dieses Understatement gut. Und würde so funktionieren. Also ich glaube, das ist eine Serie, die ich finde, die eigentlich nicht als Webserie funktioniert. Aber diese Frauen diese Storyline würde ich mir schon gerne als Fernsehserie angucken.
Also okay, du meinst jetzt, bei der Webserie gibt es immer nur die Pointe. Ich hatte eher den Eindruck, es gibt da irgendwie gar keine Pointe.
Bei Broad City?
Bei der Webserie, wo ist da die Pointe?
Da ist doch immer eine Pointe am Ende.
Ich habe eine Folge gesehen, die war komplett bei Woody Allen's Manhattan geklaut. Da sieht man die beiden irgendwie im Winter, glaube ich, eine Schneeballschlacht machen am Hudson River mit der Skyline von Manhattan im Hintergrund. Und dazu läuft dann Rhapsody in Blue von Gershwin. Also ich habe mich gefragt, wie dreist kann man jetzt eigentlich sein, weil das geht ja schon nicht mehr als so Hommage durch. Das war einfach nur billig geklaut irgendwie. Aber da war, glaube ich, zum Beispiel überhaupt keine Pointe drin in der Folge, ich weiß nicht.
Ich habe die ersten 4, 5 geguckt und die haben alle mit einer Pointe aufgehört, die auch aber auch nicht immer so gut war, dass man sagen kann, sie funktioniert als Schluss, also eigentlich eher in der Regel nicht. Was schade ist, weil ich glaube, in einem anderen Kontext hätte sie funktioniert.
Also ich würde gerne noch kurz einwerfen, noch ein bisschen weiter vorne anfangen, als ihr das Zauberwort meiner Meinung nach Adaption genannt habt. Also das ist ja der springende Punkt. Das heißt, wie wird eine Webserie für das andere Medium, nämlich Fernsehen, adaptiert und was macht man daraus? Und so kann man aus Broad City und ich habe die Comedy Central Serie leider noch nicht gesehen, aber... Markus hat es jetzt ja auch schon angedeutet. Das scheint ja eben gut ausgearbeitet zu sein auf 25 Minuten. So kann es sein, dass es da eben funktioniert, obwohl die eigentliche Serie vielleicht nur jeweils 5 Minuten oder kürzer diese eigenen Episoden sind. Und bei Web Therapy gab es ja anscheinend eigentlich keine wirkliche Adaption, sondern eine 1:1 Übernahme. Ne? Und so kommt es dann auch wahrscheinlich bei jeder Webserie darauf an, wie man sie eben adaptiert. Wie man halt eben auch ein Buch als zur Film oder Serie adaptiert. Also ich würde da so eine grundsätzliche Aussage gar nicht treffen wollen, sondern die Adaption ist das Entscheidende.
Ich habe ja neulich Frau Kudo mal wieder im Telefoninterview gehabt und dann hat sie ernsthaft irgendwie gesagt, es ist kein Problem, wenn ich irgendwie jetzt ein anderes Engagement bei HBO wieder bekomme, weil dann schieben wir einfach die Wochenenden, dann schieben wir einfach den Dreh für die nächste Web-Therapy-Staffel auf ein anderes Wochenende. Und ich dachte dann erst, habe ich mich jetzt irgendwie verhört, habe dann irgendwie nochmal nachgefragt. Und tatsächlich wird wohl irgendwie die komplette Staffel an 3 Wochenenden gedreht. Und dann ist mir natürlich einiges klar geworden, weil ehrlich gesagt, so sieht's halt auch aus, meiner Meinung nach. Also es ist überwiegend improvisiert. Die Gaststars, die da jeweils auftreten, die bekommen halt nur so eine grobe Skizze oder Beschreibung halt der Figur, die sie spielen sollen. Oder teilweise entwickeln sie das dann halt auch selber oder zusammen halt mit den Autoren. Und dann setzt man sich halt mal so ein Wochenende irgendwie zusammen und dann dreht man halt mal so ein paar Stunden und dann hat man das praktisch irgendwie dann schon wieder, ich weiß jetzt nicht, wie viele Folgen das immer sind, ich glaube so 12, 15 Folgen sind das, glaube ich, immer bei der Webserie pro Staffel, dann hat man halt an so einem Wochenende dann halt mal wieder 4 Folgen abgedreht und dann hat man halt nach drei Wochenenden die komplette Serie abgedreht. Also. Und da wundert mich dann ehrlich gesagt, dass Showtime dann sagt, das ist jetzt auf einem Niveau mit Californication und Big C und was wir sonst noch so an Comedy-Serien im Programm haben, das können wir jetzt einfach so mehr oder weniger unbearbeitet, indem wir einfach mehrere Folgen aneinander schneiden dann jetzt und einen Vorspann davor machen, können wir das jetzt in unser Programm nehmen und das ist dann irgendwie eine ganz tolle Serie, die gut in unser Pay-TV-Profil passt.
Ich glaube, es war einfach günstig. Also wenn ich Programmplaner wäre und sage, hey, ich habe da noch einen Slot zu füllen im Sommer oder so, würde ich das auch kaufen, glaube ich. Also weil so schlecht hat es dann auch nicht ausgeschaut. Und wie gesagt, du kriegst ja für wenig sehr viel, ich meine, allein, dass du sagst, hey, wir haben hier eine Serie, die Friends Reunion macht, also das allein, glaube ich, hat schon viele Leute das anschauen lassen. dass so David Schwimmer spielt irgendeinen komischen Typen und redet mit Liza Kudrow und in der nächsten Folge ist es Matt LeBlanc und was weiß ich, wie die anderen alle heißen bei Friends, habe ich wieder vergessen.
Ja, Courtney aber, Cox war auch dabei.
Die war auch dabei, ja. Ja. Und also und dann wird das aufgefüllt mit diesen ganzen anderen. Ich meine, Victor Garber spielt ja ihren Ehemann, der spielt ja so eine Offscreen-Rolle, Offscreen im doppelten Sinne. Und dann halt eben, ja, die erwähnte Meryl Streep und ich weiß nicht, was ich noch für alle für Leute gesehen habe, die da mitmachen, die dann einen Haufen Spaß offenbar auch dabei haben. Und es ist ein verhältnismäßig günstiges Produkt. Also von Showtime-Seite aus finde ich das okay. Die sagen sicher nicht, das ist in einer Liga mit Californication. Das glaube ich nicht, dass die das öffentlich sagen. Aber die werden das rein Kosten-Nutzen, wird sehr gut sein bei diesem Ding.
Ist ja auch viel eher das Problem, dass wir jetzt noch keine Serie hier genannt haben, keine Webserie genannt haben, die wir alle richtig, richtig gut finden oder wo die überhaupt einer von uns jetzt hier als besonders hervorragende Serie nennen würde, die in ihrem Format eben auch funktioniert. Also das ist jetzt mein Problem.
Und deswegen kommen wir jetzt zu, obwohl eigentlich wollte ich noch sagen, ist denn jetzt sowas wie Board City, ist das denn jetzt wirklich, also ich bin da, glaube ich, ähnlich, bin da ziemlich nah bei Lina. Ich fand die beiden, also ich verstehe total, was sie mir sagen wollen. Ich verstehe diese Attitüde, kann ich zu 98% nachvollziehen. Ich finde die beide ziemlich lustig. Ich finde die beide gut in ihren Rollen. Aber ich habe mich halt schon irgendwie gefragt, jetzt wie gesagt, ist das jetzt wirklich irgendwie was Neues oder muss ich das jetzt wirklich irgendwie sehen? Ich meine, das ist jetzt auch nicht ein besonders originelles Thema. Zwei junge Frauen versuchen sich da irgendwie nach dem Uni-Abschluss in der Großstadt durchzuschlagen. Meine These ist ein bisschen, dass das nur ein Erfolg geworden ist, weil es halt in Brooklyn gedreht wurde. Wenn das Ganze am Prenzlauer Berg gedreht worden wäre, hätte es sich wahrscheinlich überhaupt niemand angeguckt.
Oh, unterschätze man die Strahlkraft Berlins nicht. Gerade Berlin ist doch
in der New York Times
jetzt drei deutsche Worte.
In einem außerhalb von Berlin hätte es sich da niemand angeguckt. Also was ist jetzt wirklich das Tolle daran, dass man so im Fernsehen vielleicht noch nicht gesehen hat? Ist das ein Spezifikum von Webserien, dass man da was machen kann, was man im Fernsehen nicht zu sehen bekommt?
Also in dem Falle würde ich sagen, es muss es ja nicht sein. Also gerade bei Broad City habe ich das Gefühl, das sind einfach zwei talentierte also Komikerin, Künstlerin, Autorin sind ja alles und sie nutzen einfach das YouTube als haben es als ihr Medium benutzt, um das wahrscheinlich einfach verwirklichen zu können, was sie machen wollen und machen eben jetzt eine Fernsehserie. Also ich glaube nicht, dass es innovativ sein sollte. Wobei natürlich der gerade im feministischen die feministische Ausrichtung da schon sehr gefeiert wird, ne? Gerade also diese ihre Stärke und ihre Attitude der beiden. Ich möchte vielleicht Abby Jacobson und Elena Glaser heißen die beiden. Das haben wir, glaube ich, noch nicht erwähnt. Ansonsten steht das für mich schon so in so einer Tradition von eben, ja, dieser New Yorker, so dieser, ja, Woody Allen-Humor, Seinfeld,
Girls.
Ja, das ist ja schon dieser Humor, ne, der in dieser Tradition steht. Außer, dass es vielleicht noch eine Spur hipper ist.
Die beiden sind aber sicher nicht hergegangen und haben gesagt, wir machen jetzt diese Serie hauptberuflich, geben das auf YouTube und ernähren uns und unsere Familien jetzt damit. Ich glaube, das haben sie sicher nicht getan. Also da sind wir, vielleicht kann ich überleiten, Markus, dass sie das wahrscheinlich irgendwie in ihrer Freizeit gemacht haben, an ihren Wochenenden und dass das halt dass sie die eine von 1000 Serienmachern auf YouTube sind, die es geschafft haben, geschafft unter Anführungszeichen, und dass hier halt dieses es ist noch immer eine Freizeitbeschäftigung, weil es eben keine Einkommensmöglichkeiten gibt, das professionell vom Start weg kostendeckend oder gewinnträchtig zu machen. Und deswegen ist die Frage vielleicht, kann man damit beantworten, warum es noch keine gibt, die uns irgendwie umgehauen hat, weil Serien, die uns umhauen, da steckt einfach so viel Geld dahinter. Ich meine, brauchen wir jetzt keine Namen nennen, was HBO und Netflix und so weiter
oder, in ihre oder Produkte der ORF investieren. Oder der ORF zum Beispiel bei Braunschlag, ne? Konnte mir das nicht verkneifen.
Da sind wir uns auch nicht einig, dass das so toll ist, aber okay.
Ich glaube aber schon, dass die beiden hier, Frau Abby Jacobson und Ilona Glaser, wenn ich mir hier ihren Karriereweg durchlese, haben sie eigentlich, nachdem sie irgendwie schöne Künste und Videoproduktion studiert haben, eigentlich nichts anderes gemacht, als dann halt diese Webserie zu produzieren. Also ich glaube schon, dass das mit dem Anspruch ist, irgendwie als Karrieresprungbrett oder jetzt halt irgendwie da in die Branche überhaupt irgendwie reinzukommen oder dann Aufmerksamkeit zu erlangen, glaube ich schon. Das sind ja nicht zwei Leute, die jetzt mit Kunst und mit Film und mit Schauspiel nichts zu tun haben und einfach mal in ihrer Freizeit eine Webserie gedreht haben.
Ich hab die Serie nicht gesehen. Ich habe die Damen noch nicht gesehen oder ihre Namen nicht gewusst. Also ich habe das jetzt, ich denke mir, dass es so ist, dass die aber immer noch tagsüber im Coffeeshop arbeiten oder was auch immer.
Inzwischen
nicht mehr, aber dass das ein das ist ein Freizeitprojekt, glaube ich, oder vielleicht ist es dieses eine nicht, aber viele andere sind's. Und da sind wir halt schon beim studentischen Filme machen. Und da hast du jetzt endlich deine Überleitung, verdammt.
Und ja, mach doch bitte gleich weiter, weil ich wusste eh nicht so genau, was du damit sagen wolltest.
Wo ich das Gefühl habe, dass immer mehr Amateur oder Independent, No Budget, sage ich so, Filmemacher jetzt mehr Serien machen. Erstens habe ich das Gefühl, dass mehr seriell ist. Ob das jetzt damit zusammenhängt, dass die großen, echten Serien, ihr könnt meine Finger, die Anführungszeichen machen, nicht sehen, aber ich mache sie, wenn großen, echten Serien immer populärer werden, dass die Kleinen jetzt sagen, hey, wir wollen auch Serien machen, pfeifen wir auf den obligatorischen Kurzfilm, machen wir Serien. Und dann ist es so, ich kenne das ja selber, ich arbeite ja auch beim ein oder anderen Projekt mit, ich studiere ja auch Film, ich bin ja, muss ja quasi sowas machen nebenbei. Und dann ist es so, wir drehen an Wochenenden. Und ich denke mir immer so, naja, wir könnten jetzt einen Film 15, 20 Minuten Netto-Spielzeit am Schluss auf 5 Wochenenden verteilen, weil wir jedes Mal 5 Minuten drehen oder hoffen, 5 Minuten zusammenzubringen. Aber wir könnten doch eigentlich auch ein bisschen Risikominimierung betreiben und sagen, hey, drehen wir was Serielles und wenn dann irgendjemand aussteigt nach 3 Wochen oder krank ist oder sich verletzt und solche Sachen, was ständig vorkommt, was dann im Film scheiße ausschaut, kann aber in der Serie egal sein. Und deswegen finde ich diese Webserien ein sehr gutes studentisches Mittel. Also mir gehen diese ganzen Kurzfilme einfach fürchterlich auf die Nerven und ich hätte es viel lieber, dass viel mehr Filmemacher am Anfang ihrer Karriere sich die Mühe machen oder zumindest darüber nachdenken, hey, erzähl mir doch 4x5 Minuten und nicht einmal 20 Minuten. Also ich würde mir das wirklich wünschen.
Ich kann das jetzt nachvollziehen aus Machersicht, aber aus Zuschauersicht möchte ich doch bitte, dass jemand seriell was erzählen möchte, weil er gerne eine Serie machen will und nicht, weil er Angst hat, dass sein Schauspieler irgendwann krank wird, oder? Also das sollte schon auch der, also sollte ja schon auch der Anspruch sein, sich dem Thema einer Serie zu widmen, oder?
Ja, natürlich. Natürlich sollte man das machen, was man machen will. Natürlich, ja klar. Aber ich sage nur, das ist einfach die Drehrealität ist, wir drehen 5 Wochenenden hintereinander. Oder wir drehen nicht einmal hintereinander, sondern wir drehen 5 Wochenenden. Da kann einige Zeit dazwischen liegen. Und dem käme eine Serie wesentlich besser entgegen. Okay. Und wie gesagt, wir haben ja immer noch das Problem, die Möglichkeit, 4x5 Minuten zu 1x20 Minuten zusammenzuschneiden. Wir können das ja immer noch, wir müssen ja nicht jedes Mal einen Vorspann dazwischen einfügen, nur um zu zeigen, hey, jetzt beginnt die neue Folge und wir zeigen die tolle Titelmelodie noch einmal. Das muss ja auch nicht sein. Also wie man das dann verpackt, wenn das in beiden Varianten funktioniert, ist das natürlich umso besser. Und dann ist es wahrscheinlich auch sehr gut geschrieben, wenn das in zwei Formen funktioniert. Aber ich habe eben das Gefühl, dass Webserien und ja, dass die uns nicht umhauen, weil sie eben nicht oder sehr selten von echten Profis mit echtem Geld und Anführungszeichen mit einem real sinnvollen Budget gemacht werden.
Außer natürlich, wenn die Telekom das Geld gibt. Und dann haben wir nämlich Move On.
Sehr gut.
Was nämlich
sehr gut,
auch Markus. Eigentlich ein Film ist, der nur in acht, waren es acht oder sechs, ich glaube es waren acht Episoden zerlegt wurde. Und man kann aber eigentlich sagen, das ist eigentlich ein zweistündiger Film. Und wir sehen Mads Mikkelsen und wir sagen irgendwie weg mit Timothy Dalton. Wer kam danach nochmal? Mir fallen gerade die ganzen Bond-Darsteller.
George Lazenby.
Pierce Brosnan. Wie heißt denn der neue? Wie heißt denn der aktuelle?
Daniel Craig.
Daniel Craig. Weg mit Daniel Craig, das wollte ich eigentlich sagen. Nimmt Mads Mikkelsen nächstes Mal. Das ist nämlich eigentlich. Also Move On ist eigentlich, das war für mich irgendwie, wie, als wenn ich mir so ein Best-of der Bond-Filme der letzten 30 Jahre irgendwie angucken würde. Oder sagen wir mal seit Living Daylights.
Okay.
Also seit 85 oder so.
Du schätzt also einen Bond-Film eher so, nicht so die Action-Szenen.
Es gab doch super Action-Szenen, es sah doch alles super aus. Das war mal Production-Value.
Aussehen und Action-Szenen sind schon schon Unterschiede. Ich
es gab Action-Szenen, es gab Autos, die von kroatischen Hängebrücken in kroatische Flüsse gefallen sind.
Okay, das gab es natürlich in keiner
Ja, weil wenn gab von kroatischen Brücken in irgendwie tibetanische Flüsse gefallen wären, dann wäre das Science-Fiction. Aber gut, ja, nein, ich fand Move On auch gut.
Ist euch nicht aufgefallen, dass es zumindest in den ersten drei Folgen sind das genau die gleichen Stationen, die Timothy Dalton damals in Living Daylights hatte? Es fängt in Wien an, glaube ich, geht dann über Bratislava.
Österreich ist der zweite Stopp.
Es fängt in Amsterdam an.
Nee, es war, glaube ich, Rotterdam. Aber Rotterdam, okay, okay, das habe ich mal unter den Tisch fallen lassen.
Nein, ich dachte auch, dass es Rotterdam wäre und dann war es doch Amsterdam.
Ja, aber es stand Rotterdam ganz sicher auf der Karte. Weil ich auch dachte, es wäre Amsterdam und dann habe ich Rotterdam gelesen auf dieser Karte, die eingeblendet wird.
Oder ist er mit dem Auto weiter nach Amsterdam gefahren, ne?
Vielleicht.
Nee, er ist weiter nach Wien gefahren, wo er dann komischerweise so österreichische Schauspieler trifft, die wir noch aus so 80er-Jahre-Serien irgendwie kennen.
Karl Merkert,
wie war das? Waldhaus, wie hieß denn, Harry, wie hieß denn diese 80er-Jahre-Serie mit diesem Waldhotel, die fürchterlich gefloppt ist?
Keine Ahnung, aber der zentrale österreichische Charakter war Karl Merkert aus Ein echter Wiener geht nicht unter, unter anderem.
Also halt so Gesichter, Munde. die man irgendwie kennt. Genau, wenn man schon mal eine österreichische Serie oder so gesehen hat. Ja, aber Move On, das ist also, vielleicht sollte man nochmal erklären, was das überhaupt ist. Das ist irgendwie ein Ding, was die Deutsche Telekom komplett finanziert hat, wenn ich es richtig verstanden habe. Wie gesagt, 8 Folgen, die zusammen 2 Stunden ergeben. Mads Mikkelsen ist unterwegs, er hat irgendeinen geheimen Auftrag, man erfährt nicht so genau, für wen er eigentlich arbeitet, für irgendeinen Geheimdienst oder ist er vielleicht ein Auftragskiller oder was auch immer, das bleibt so mehr oder weniger im Unklaren. Er ist in jeder Folge in einer anderen europäischen Stadt.
Natürlich nur in Ländern, wo die Telekom tätig ist.
Und hauptsächlich in Südosteuropa irgendwie unterwegs.
Der hat auch immer ein schickes Telefon dabei.
Er hat die super Technik, er hat natürlich das neueste Telekom-Handy, mit dem man super irgendwie auch als Navi und als alles Mögliche benutzen kann. Er spricht jede Landessprache, egal in welchem Land er da gerade ist. Er ist die coolste Sau von allen.
Das ist aber Mads Mikkelsen.
Er lispelt nicht. Also im Gegensatz zu Hannibal lispelt er hier nicht, ist mir aufgefallen. Er scheint tatsächlich des Englischen ohne Sprachfehler mächtig zu sein. Gut, am Drehbuch hapert so ein bisschen. Also mir war auch dann am Ende immer noch nicht klar, was mir die Geschichte eigentlich sagen wollte. Aber es sieht einfach unheimlich toll aus.
Wechsel zur Telekom, wollte sie dir sagen.
Ich habe es übrigens mit einem Chemiker geguckt und deswegen wusste ich auch immer, was er da macht oder worum es gerade geht und so, weil er was heißt, ich wusste es, ich hatte jemanden neben mir sitzen, der es wusste und der es mir sehr umständlich erklärt hat.
Ich habe nicht mal mitbekommen, dass es irgendwas mit Chemie zu tun hatte.
Chemie und Physik und Teilchenbeschleuniger, es war ein Teil des Teilchenbeschleunigers, das er geklaut hat.
Es gibt halt so einen,
auf jeden Fall transportiert.
Es gibt so einen Koffer. Ich glaube, es ist eigentlich so ein MacGuffin. Es geht eigentlich nur darum, dass Mads Mikkelsen durch schöne Landschaften...
Es wird ganz genau gesagt, was in diesem Koffer drin ist. Und man sieht auch Pläne. Man sieht auch die Pläne, mit was er sich beschäftigt. Also wenn man... Ich hätte es alleine ja auch nicht gewusst. Aber wenn man mit einem Chemiker oder einem Physiker da sitzt, da ist eine Idee hinter.
Jetzt verrat doch bitte nicht schon das Ende. Jetzt verrat doch bitte nicht die Auflösung.
Das ist zweite Folge.
Genau.
So, was ist jetzt davon zu halten, dass die Telekom sowas finanziert? Also,
ich habe überhaupt kein Problem damit.
Ich auch nicht. Ich denke halt...
Traurig, dass es nötig ist. Wäre besser, wenn es anders ginge, ne?
Ich sehe halt viel lieber da in jeder Folge dann eine Großaufnahme auf irgendein tolles Tool von der Telekom oder irgendein tolles Gerät von der Telekom, als dass ich im Tatort am Sonntagabend dann irgendwie immer den BMW, der halt auch, wo die Firma dann halt auch Geld zu den Produktionskosten dazugegeben hat, dann halt die Kommissare da im BMW mal kurz durchs Bild brausen sehe, solange halt das Ergebnis so ist, wie Move On dann halt ist. Und das ist halt für mich absolut auf einem Kinoniveau, dass ich sage, das würde ich mir auch irgendwie im Kino angucken.
Weil es ja auch hieß, wurden nicht so komplett begeistert bislang von den Serien, die wir geguckt haben. Hier habt ihr ja durchaus Sympathien, scheint mir. Ich möchte kurz noch anmerken, ich bin mittlerweile schon sehr begeistert von My Gimpy Life und von Broad City. Wenn man davon mal 10 Folgen geguckt hat, kann ich nur empfehlen. Ja, ernsthaft, das dauert ja nicht lange.
Hast du gerade, während wir gesprochen haben, dir noch 8 Folgen angeguckt?
Dann kommt man, glaube ich, noch viel mehr da rein und auch dahinter. Zu Move On, kurz meine Meinung, wirklich kurz. Ich habe ja hier die Uhr, die ganze. Also für mich, klar, das sieht super aus, ist eine schöne Produktion. Das Telekom das macht, ist mir grundsätzlich auch egal. Aber also für mich reizt es überhaupt nicht, das weiter zu gucken, weil es für mich eben letztendlich doch genau das ist. Also es ist ein Werbefilm, der schön aussieht. Markus hat ja selbst gesagt, im Grunde weiß man nicht, worum es geht. Er geht von Stadt zu Stadt, was eben zeigt, international Vernetzung, er hat sein Handy dabei. Also für mich ist das eben nichts wie ein aufgeblasener Werbefilm, der nett aussieht. Also mich hat das jetzt echt überhaupt nicht groß gereizt. Es ist nett, man kann sich das angucken, aber also ich sehe da wirklich keine Kinoqualität, außer einem hohen Produktionsaufwand und schönen Aussehen.
Und einen sehr guten Schauspieler.
Ja, natürlich, ne? aber das ist halt ein Werbeclip letztendlich. Also,
ja, ich seh das auch so und ich finde auch, also selbst egal wie gut es ist und selbst wenn es noch besser wäre, ich finde das ganz schön unpolitisch zu sagen, ist mir jetzt egal, dass die Telekom dahinter steht, wenn das Ergebnis stimmt. Also das finde ich total gefährlich. Also ich finde schon, dass Sponsoring und auch vor allen Dingen Schleichwerbung, und es wird ja eigentlich immer mehr Schleichwerbung, hier Produktplatzierung.
Es ist ja keine
so
Schleichwerbung, es wird ja groß am Anfang eingeblendet, nee, Deutsche Telekom präsentiert. Das ist ja keine Schleichwerbung.
Ja, das ist es.
Schleichwerbung also ist halt genau das.
Totaler Quatsch, Markus, natürlich ist es das. Es ist das, sobald dieses Handy gezeigt wird, ohne dass gekennzeichnet wird, dass dieses Handy, also es wird dir nahegelegt, dieses Handy sei jetzt dort, weil es für die Handlung wichtig sei. Dass da vorher oder nachher mal Telekom eingeblendet wird, das ist im deutschen Fernsehen so nicht gestattet. Ne? Das ist, lass uns bitte nicht über den Tatort reden, das wäre wieder ein Fass ohne Boden, wozu ich nichts sagen darf. Aber grundsätzlich ist eine Produktplatzierung, wie sie halt stattfindet, zurzeit auch auf ProSieben oder so, die ist eigentlich mit dem deutschen Recht aus gutem Grund nicht erlaubt. Und da kann man jetzt sagen, hier geht es jetzt mal auf, aber wenn man das irgendwie anfängt zu legalisieren und wenn man dann guckt, dass das halt nötig wird, dass bestimmte Produktnamen fallen oder bestimmte Produkte irgendwie verwendet werden, um irgendwas zu produzieren, das ist doch klar, wohin das führen wird über kurz oder lang. Nämlich natürlich, dass Geschichten leiden und dass eine Unabhängigkeit von Filmemachern leidet, die ja sowieso schon immer sowieso schon so wenig unabhängig sind. Also ich finde es erstaunlich, dass ihr das jetzt so locker hinnehmt. Also ich finde, das ist eine ganz gefährliche Entwicklung.
Also ich habe den Film gesehen und war schon Telekom-Kunde.
Nein, aber nicht. Von dir hört man wohl nichts Kritisches mehr, ne?
nein, aber der Film wird auch nicht im Fernsehen laufen, aus genau diesem Grund. Du hast recht, rechtlich ist das überhaupt keine Frage, der wird nicht im Fernsehen laufen. Und wenn aber eine Firma sagt, hey, wir produzieren jetzt einen Film, weil wir wollen und weil wir das Budget haben und wir hauen den auf unsere Website und zeigen den im Internet und organisieren halt ein paar Screenings, also da habe ich überhaupt kein Problem damit. Ich gebe dir vollkommen recht, Lina, Schleichwerbung und Werbung, die nicht gekennzeichnet ist und das, was bei Wetten, dass und so passiert ist, nein, bin ich auch absolut dagegen. Aber die Unabhängigkeit des Filmemachers ist dadurch jetzt nicht eingeschränkt, weil wer da jetzt hingeht und sagt, ich mache einen, also Mads Mikkelsen in dem Fall als prominenteste Figur, hat genau gewusst, ich mache einen Telekom-Film. Und ich mache das, werde gut bezahlt, die Story ist okay, vielleicht hat es ihm sogar gefallen. Und er hat es nicht nur fürs Geld gemacht. Also, warum nicht? Ja?
Es ist tatsächlich ja auch ein Weg, auch für angesehene Filmemacher immer häufiger ja durchaus Sachen zu realisieren. Also ich bin kein riesen Fan davon, aber vielleicht, ich weiß nicht, ob jemand von euch diesen Spike Jonze Film gesehen hat für Absolut Vodka. Kennt ihr, habt ihr denn das mitbekommen vor ein paar Jahren? Da hat er im Grunde quasi so ein bisschen eine kleine Vorstudie auch für Hör im Grunde gemacht, der dann zuletzt von ihnen im Kino war. Ich weiß leider nicht mehr genau, wie der Film. I'm Here hieß er, genau. Es war ein Kurzfilm. Auch da erfährt man, also nie, also es wird auch kein Produkt eingeblendet oder so, aber der war komplett von Absolut Wodka gesponsert. Da könnte man natürlich auch sagen, okay, er hat die Möglichkeit bekommen, diesen Kurzfilm zu realisieren und schon nicht eingeschränkt. Ich finde es aber auch immer, also irgendwie, immer wenn ich sowas sehe, kann ich es nicht so hundertprozentig genießen, weil ich irgendwie auch immer im Hintergrund denke, es ist eigentlich nicht gut.
Aber es zwingt dich doch keiner, es anzuschauen. Also ich verstehe jetzt das Argument überhaupt nicht. Es ist doch klar, dass das nicht im Fernsehen läuft. Das hat die Telekom gedreht und auf einer eigenen Webseite ins Internet gestellt. Also so viel Medienkompetenz traue ich dann wirklich jedem Zuschauer zu, wenn er sieht, hier Telekom Präsenz, eine Webserie, und dann werden da ständig irgendwelche Handys in die Luft gehalten. Das ist doch jetzt kein öffentlich-rechtliches Fernsehen, das ist Internet. Also seit wann gelten denn fürs Internet dieselben Gesetze oder dieselben Regeln, die fürs öffentlich-rechtliche deutsche Fernsehen gelten? Die Mehrheit der Leute in Deutschland guckt sich jeden Abend irgendwie eine Dreiviertelstunde Werbespots im Fernsehen an. Also die ganzen Leute, die Privatfernsehen abends gucken, die nehmen das halt hin, dass da in jeder Stunde 15 Minuten Werbeunterbrechungen laufen. Und da gucke ich mir doch lieber was an, wo ich merke, da sind sowohl vor als auch hinter der Kamera sind da richtig gute Leute beschäftigt. Da sind Autoren, die sich irgendwie auch mal richtig Gedanken gemacht haben und irgendwie mal ein Drehbuch geschrieben haben. Und zum Beispiel bei dieser Serie, Webserie The Power Inside, die von Toshiba und Intel, glaube ich, finanziert wurde, da habe ich zwei Leute, die ein paar Jahre vorher für einen Oscar nominiert waren in der Kurzfilm-Kategorie, die übernehmen da die Regie und haben dann irgendwie noch Harvey Keitel in der Rolle vor der Kamera dabei und haben ein richtig gutes Drehbuch. Und dann gucke ich mir sowas, was gut gemacht ist, gucke ich mir doch 10-mal lieber an, als dass ich mir irgendwelche herkömmlichen Werbespots irgendwie angucke. Und die laufen ja wirklich im Fernsehen, also die laufen auch bei ARD und ZDF, wenn auch vielleicht nur im Vorabendprogramm.
Das Problem ist, glaube ich, also auch ohne Wertung, aber man muss seit 10, 15 Jahren ja nur ins Kino gehen, um genau das aber ja in jedem, im Grunde jeden amerikanischen Blockbuster-Spielfilm zu haben. Sei es eben die erwähnten James-Bond-Filme, sei es Filme mit Will Smith. Also du hast ja in jedem Hollywood-Film hast du natürlich dieses Product Placement, ne? Du hast sämtliche Marken da überall und da ist es auch nicht gekennzeichnet. Also leider ist es eben schon gang und gäbe, weil natürlich dadurch ein enormer Produktionskostenzuschuss dazukommt durch dieses ganze Gedöns. Das ist ein eigener Zweig. Ich glaube, das ist grundsätzlich leider Fakt.
Vielleicht sollten wir jetzt kurz überleiten zum nächsten Punkt, der, finde ich, ganz gut passt. Und zwar das Mini-Episoden und kleine Webserien-Ableger werden auch als Vermarktungsinstrumente für ihre großen Schwesterserien eingesetzt. Das hatten wir da auch noch auf unserer Liste, wenn ich das richtig sehe. Also das zum Beispiel Walking Dead, da gibt es Mini-Episoden. Oder bevor die dritte Staffel Sherlock herausgekommen ist, wurde auch Appetit gemacht mit einer so einer kleinen Mini-Episode. Da wird die Webserie tatsächlich als Marketinginstrument auch eingesetzt. Was haltet ihr davon?
Wenn es inhaltlich was bringt. Also ich bin ja großer Battlestar Galactica-Fan und da gab es ja, glaube ich, insgesamt 3 Webserien, die halt immer so zwischen den Staffeln dann halt, zwischen den regulären Fernsehstaffeln produziert wurden und wo dann teilweise halt eine Geschichte erzählt wurde, wo dann zwar nicht meistens die Hauptfiguren selber dann irgendwie nicht dabei waren, weil dafür dann wahrscheinlich die Schauspieler doch zu teuer gewesen wären, aber dann halt so die Leute, die normalerweise immer so unter Orso Starwing da irgendwie auftauchen, die dann halt in den Hauptrollen zu sehen waren und dann halt irgendwelche Leute, die dann extra für diese Webserien gecastet wurden und wo dann immer so ein bisschen einerseits eine abgeschlossene Geschichte erzählt wurde und andererseits dann schon so ein bisschen übergeleitet wurde halt auf die nächste reguläre Fernsehstaffel dann. Und das sind auf jeden Fall so Sachen, wo ich denke, dass das halt eine Bereicherung ist, wenn man sich die halt auch mit anguckt, dann gewinnt man da nochmal ein paar Einblicke in die Charaktere, die man so, als wenn man sich nur die Fernsehfolgen anguckt, halt, die einem dann entgehen. Insofern ist das eigentlich ganz gut gemacht, dass man kann halt auch darauf verzichten. Also wer das jetzt nicht gesehen hat, kann trotzdem problemlos der normalen Fernsehhandlung folgen. Aber für die Leute, die sich das dann halt auch noch angeguckt haben, die haben dann halt nochmal so einen Mehrwert und verstehen dann vielleicht auch nochmal so kleine Anspielungen dann halt in den regulären Folgen.
Es ist nochmal so ein Zusatz, so eine, wie es früher dann meinetwegen eher in Taschenbüchern zu Star Wars und so weiter gab, ne? So eine Zusatzliteratur.
Expanded Universe oder so.
Ja, genau. Ich muss aber auch sagen, diese ganzen Webisodes, die gibt es ja auch schon eine ganze Weile. Gab es die nicht zu 24 auch schon, zum Beispiel, genau, ne, glaube ich. Bei Lost bin ich mir nicht ganz sicher, aber da kann es auch sein. Jedenfalls, da gab es die ganzen Rätsel, ne? Da spielte diese Welt natürlich nochmal eine ganz eigene Rolle. Mich persönlich, das ist auch nur jetzt eine reine Geschmackssache, ich finde es uninteressant, weil ich einfach immer denke, naja, man könnte ja auch drauf verzichten und dementsprechend kommt eben selten wirklich was Neues. Das ist wahrscheinlich wirklich etwas für Leute, die einfach nicht genug von diesen Universen bekommen können, ne? Und einfach immer weiter eintauchen wollen. Dafür ist es ja auch okay. Ich finde es relativ uninteressant meist. Also bislang konnte mich da jetzt noch nichts wirklich ansprechen. Aber ich habe auch ganz wenig nur gesehen. Also
du hattest doch hier mit Blood and Chrome angefangen.
Ja, aber Blood and Chrome ist auch was anderes, natürlich. Also abgesehen, ich finde es auch nicht gut. Aber Blood and Chrome war ja zwar, glaube ich, als Webserie gedacht zuerst. Dann sollte es doch die Pilotfolge für eine eigene Serie ich weiß nicht, ob es auf Sci-Fi oder wo
war. Ja, Sci-Fi wusste eigentlich selber nicht so recht, was man mit dem Ding anfangen sollte, genau, und wo man es eigentlich jetzt, wie man es vertriebstechnisch irgendwie überhaupt rausbringen sollte.
Ich glaube, mittlerweile ist es eine eigene DVD, weil man kann sich, glaube ich, gar nicht mehr angucken auf YouTube. Das habe ich nämlich jetzt nochmal versucht, weil ich in diesem Zuge. Und es ist zwar noch zu finden, aber man kann es sich nicht angucken. Es läuft immer nur der Trailer, weil man sich die Folgen angucken will. Aber auch Battlestar Galactica, Blood and Chrome, was eben so die Vorgeschichte so ein bisschen erzählte von diesem Krieg und so weiter. Das, was ich davon gesehen habe, hat mich jetzt auch nicht sonderlich angesprochen. Also ich finde es oft sehr, sehr flach, so, ne, diese ganzen Webisodes, logischerweise wahrscheinlich, also weil es eben nicht viel erzählen kann auch meistens.
Ja, also ist eigentlich das, können wir sagen, wir sind einfach zu alt für dieses Phänomen Webserien, oder?
Also ich finde es gut, so einen kleinen Appetit haben, wenn ich ein Jahr warten muss. Ich finde das schon gut. Also ich, wenn mir etwas wirklich gut gefällt, eine Serie, und ich will unbedingt, dass es weitergeht, und ich verschlinge dann immer sämtliche, ich nenne es jetzt mal Sekundärliteratur, die irgendwie so auftaucht, und wenn das jetzt Interviews sind, oder eben auch so kleine Folgen. Und ich fand zum Beispiel, also diese, ich meine, das ist jetzt wirklich nur eine Episode gewesen von Sherlock, also die war einfach wirklich, wirklich lustig und passend.
Bei Misfits gab es doch auch eine Webfolge, die war auch komplett unlustig, fällt mir gerade ein, wo dann der Nathan nochmal verabschiedet wurde in Las Vegas, glaube ich.
Das aber kannst du, ich meine, ich habe die jetzt nicht gesehen, aber ich weigere mich ja schon seit Jahren fast schon, die dritte Staffel Misfits zu schauen, weil der nicht mehr dabei ist.
Ja, da also, ging es nämlich den Bach schon, und da ging es schon den Bach runter. Das war nämlich dann praktisch die Überleitung von der zweiten auf die dritte Staffel, und da ging es mit der Qualität schon, auch auf Drehbuchqualität, schon den Bach runter. Da haben sie sich nie wieder von erholt, von dieser Web-Episode praktisch.
Ja, oder es gab einfach so eine Art wie Closure für die Fans. Er ist weg, und wir geben euch noch ein kleines Abschiedsgeschenk. Oder so.
Wir geben euch noch drei Staffeln mit anderen Schauspielern.
Ja, oder so.
Kam doch danach noch.
Wenn sie jedes Mal, wenn ein Schauspieler weg ist, dann müssten sie bei Game of Thrones ganz schön viele Web-Episoden drehen für die Fans nachher noch.
So, aber über diese Serie wollen wir ja heute auf keinen Fall sprechen.
Nein, ich hätte einen Punkt dazu, den ich unbedingt unterbringen wollte. Darf ich?
Also wer die vierte Staffel noch nicht gesehen hat, das sind jetzt eh alle tot. Ich glaube, Peter Dinklage lebt noch, ihr braucht es euch echt nicht mehr anzugucken. Wir schneiden das raus.
Ich sag dazu nichts. Also von meiner Seite aus können wir uns gerne drüber unterhalten, Harry.
Alle tot, aber die Quote stimmt, so kann man es, glaube ich, zusammenfassen.
Ich wollte sagen, dass ich Game of Thrones mal in die andere Richtung gedacht. Wir haben jetzt darüber geredet, wenige Episoden zu großen Episoden zusammenzustückeln. Und ich finde, Game of Thrones wäre so ein Beispiel, wo man das, die man auch als in 2 Minuten Episoden machen könnte, weil so eine normale Folge besteht aus was 10 2 bis 5 Minuten Episoden und dann gibt es halt so Handlungsstränge, wo 2 Leute durch Schottland wandern und dann sind sie in einer Bar und essen Hühner und dann sind sie in einer am Feld und prügeln sich mit irgendwem. Also das ist doch genauso eine Nichthandlung oder eine sehr, sehr wenig, also eine Handlung, die nicht so schnell fortschreitet, wie wir es eben auch in vielen Webserien haben. Und die laufen, da sind halt irrsinnig viele davon, die nebeneinander laufen. Und ich könnte mir gut vorstellen, jetzt Game of Thrones war ja eine Romanreihe oder ist eine Romanreihe, die dann fürs Fernsehen adaptiert wurde, wo es natürlich andere Regeln gibt. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn es einen Stoff gibt, der auch 20 Figuren nebeneinander hat. Ja, es muss jetzt nicht Fantasy sein, das kann auch eine LA Crash-Variante sein oder Shortcuts oder solche Filme, wo es ganz viele Figuren gibt, die sich immer wieder begegnen und die aber in einer Zeitachse sind, aber eben geografisch sich immer wieder auseinander und zueinander bewegen. Sowas fände ich spannend. Sowas würde ich gern sehen.
Ja, das stimmt.
Ich finde, das ist sowieso so ein bisschen. Ich habe, als wir diese Webserien, die wir jetzt besprochen haben, als ich die mir jetzt alle angeguckt habe zur Vorbereitung, habe ich immer gedacht, irgendwie ist das Gegenteil als das, worüber wir sonst immer sprechen. Weil wir sprechen ja immer über serielles Erzählen und loben viel auch Figurenentwicklung oder dass sich die Autoren trauen, etwas auszuerzählen. Und es geht also ganz viel um was Langfristiges, um eine langfristige Entwicklung einer Geschichte. Und die meisten der Webserien, natürlich kann man das jetzt auch nicht verallgemeinern, weil natürlich jede Serie auch für sich steht, aber so mein Eindruck war halt viel, dass sie eben vielfach durch die Kürze auf eine einzelne Pointe aus sind, dass sie ja auch in der Kürze funktionieren müssen, ne? Wie ein Witz manchmal oder eben also dieses, und dass das genau eigentlich das ist, was ich persönlich jetzt nicht suche, wenn ich mich unterhalten möchte, was aber, glaube ich, sehr, sehr viele andere suchen, ne? Aber es ist mir so ein bisschen darüber nachgedacht, ob es nicht eigentlich das Gegenteil von den Serien ist, die wir sonst besprechen. Also dieses kurze Erzählen ist schon irgendwie was völlig anderes, als zu sagen, so, jetzt habe ich 10-mal eine Stunde, um mich 2, 3 Figuren intensiv zu widmen.
Es ist natürlich alleine schon schwierig, innerhalb von 2 bis 5 Minuten dir eine Figur nahezubringen, ne? dass du dich für sie interessierst und das weiter verfolgen willst. Also das war jedenfalls...
Sicher eine Kunst für sich.
Ja, ne? Das,
klar, das ist eine Kunst für sich,
genau, auf jeden, also Fall. Das war immer auch mein Problem mit den meisten Serien. Und da habe ich eben dann eben auch ein paar Mal bemerkt... Ich erwähnte My Gimpy Life und auch Broad City, dass, wenn ich mich dazu durchgerungen habe, obwohl ich eigentlich keine Lust mehr hatte, doch noch 2, 3, 4 Folgen weiter zu gucken, ich dann irgendwann auch schon drin war. Ne? Dann, da hat es dann auch doch die Masse gemacht, dass man die Figuren irgendwann dann doch auch näher kannte. Aber nur das Problem, was ich und wahrscheinlich auch ihr habt, häufiger ist halt eben diese kurze Taktung und dann muss man sich die nächste Folge, dann läuft wieder ein Vorspann, das hat Harry eben schon mal erwähnt, ne? Dann gibt es wieder einen Abspann, das wirkt so mühsam. Ne?
Das ist echt zu viel, das macht mir echt zu viel Mühe. Ich will mich irgendwie vor den Fernseher oder vor den Computer setzen und will dann auch irgendwie 45 Minuten was sehen und habe keine Lust, alle 2,5 Minuten, also oder mich auf irgendwas einzulassen, wo ich weiß, das ist ja, dauert ja eh nur 2,5 Minuten, weil dann brauche ich nicht erst mal einen Bildschirm gerade rücken und mich aufs Sofa setzen, weil da kann ich ja gleich stehen bleiben. Also ich glaube, die Art, wie man das rezipieren soll, ist wahrscheinlich völlig anders. Man soll wahrscheinlich wirklich im Büro, während man wartet, dass der Kaffee durchgelaufen ist, soll man sich eine 3-Minuten-Folge von so einer Webserie angucken. Aber es ist wahrscheinlich nicht so gedacht, so, ich mache mir jetzt mal einen schönen Abend, ich gucke mir jetzt mal die neue Folge von, oder ich warte, wie man das halt als Serienfan normalerweise auch so macht. Ah, super, heute ist ja wieder Mittwoch, heute kann ich mir die neue Folge von der und der Lieblingsserie angucken. Also so funktioniert es ja auf keinen Fall. Es wird ja wahrscheinlich niemand drauf warten, oh super, morgen 20 Uhr setze ich mich hin und gucke mir die neue 3-Minuten-Folge von Broad City an oder von irgendeiner anderen Webserie.
Ja, aber ich weiß nicht, ich bin halt auch, als Vielseher denke ich mir das halt auch bei 30-Minuten-Folgen. Ja, ich komme heim und denke mir, okay, heute ist Dienstag, das heißt, am Montag ist diese Serie in den USA gelaufen, das heißt, ich kann sie heute anschauen. Und dann setze ich mich hin und
Ja, bin du dann meistens Essen oder sowas dabei, also weil Multitasking irgendwie den Tag bestreiten und dann ist mir das auch immer zu wenig, dass ich dann wieder eine Woche warten muss. Und ich sage mal, wenn ich eine 15 Minuten und ich, ja, Webserien müssen ja nicht 3 Minuten lang sein, ja, sondern sie können ja auch 15, 20 Minuten lang sein, dann ist das schon wieder okay. Also das ist halt sehr subjektiv. Und ich muss halt sagen, zum Beispiel The Guild habe ich bei Netflix gesehen und dort ist es so zusammengeschnitten. Eine Staffel ist ein Film und du hast bei den Episoden wirklich nur den Titel. Also du hast Episode 3 Name. Dö-dö-dö-dö, so einen kleinen Jingle und dann geht's weiter. Also, das habe ich mir natürlich in diesen Paketen angesehen, die zwischen 40 und 100, und ja, 100 Minuten lang. Aber natürlich war mir das lieber. Ja, ich gebe es zu. Das war mir lieber so in fast Spielfilmlänge im Durchschnitt, diese Serie zu schauen, als in diesen 3 bis 7 Minuten Paketen.
Ja, für dich mit Mitte 20 sind 40 Minuten jetzt schon Spielfilmlänge.
Durchschnitt, ich habe extra noch
So,
durchschnittlich dazu gesagt.
Jens und ich sind ja mit Sergio Leone-Filmen und sowas aufgewachsen. Für uns fängt ja ein Film bei 3,5 Stunden erst so richtig an, dass man das überhaupt dann als Film bezeichnen
Ihr
kann.
solltet jetzt ins Kino gehen, da läuft gerade Boyhood, habt ihr den schon gesehen? Großartig,
Großartig.
oder auch serielles Erzählen über 12 Jahre.
Das hätte man auch gut als Webserie. Da hätte man jedes Jahr eine Folge, wo er wieder ein Jahr älter geworden ist, der Junge.
Ja, genau, hätte man machen können. Absolut.
Hätte.
Ja, was
Also,
ist denn jetzt
ja.
hier, Leute? Ist es halt wirklich, sind wir alle schon zu alt vielleicht? Ist es wirklich nur ein Phänomen, was die Generation YouTube anspricht, weil die eh überhaupt nicht mehr die Geduld haben, sich irgendwas anzugucken, was länger als eine halbe Stunde dauert?
Das glaube ich ja auch nicht. Das ist ja auch so eine kulturpessimistische These, ne? Also eine halbe Stunde ist jetzt ja schon sehr lang. Du hast ja irgendwo anders, glaube ich, eine Minute oder so geschrieben.
Ich glaube, der Harry hatte diese Idee, ob das.
Das war so die Ausstiegsthese, war das. Soll ich die jetzt schon bringen? Sind wir schon am Ende? Aber
Eigentlich wollte ich ja,
kann,
was ist denn hier
ja,
mit House of
wir
Cards?
sind
Ist
schon
das
am
eigentlich eine
Ende.
Webserie? Weil das ist ja fürs Internet
Nein.
produziert. Nö, das ist keine.
Okay, das haben wir schon
Ich würde sagen, ja.
abgehakt.
Nein, aber bitte nur, weil das, ich meine, Netflix wird halt übers Internet übertragen. Ich bin jetzt kein großer Techniker. Netflix wird nicht terrestrisch oder über Kabel oder Satellit übertragen. Also es wird übers Internet übertragen. Wenn du den technischen Faktor nimmst, ist es eine Internetserie. Okay, aber es ist keine, sie passt zu keiner unserer erwähnten Serien, weder vom Budget noch von der Machart. Noch vom Anspruch des Machers und das ist wahrscheinlich das Entscheidende. Also der Macher ist Major und nicht Student.
Worüber wir jetzt gar nicht gesprochen haben, aber was mir dann halt wenn ich bei Netflix kommt, also ist natürlich der, dass ich auf meinem Computer auch keine Serien gucken möchte. Ich weiß, ihr seid da anders, aber ich habe einen schicken Fernseher. Ich habe mir alle Mediatheken darauf eingerichtet. Ich habe mir da YouTube eingerichtet und ich kann da richtig schön vom Sofa aus in der guten Qualität gucken.
Aber da kann man bestimmt auch das Internet drauf streamen, oder?
Natürlich, klar, da ist YouTube auch drauf. Also da kann ich diese ganzen Webserien auch drauf gucken. Und die sind aber natürlich eigentlich nicht für den Fernseher gemacht, ne? So, aber ich glaube, dass die Angebote wie Netflix oder Watchever oder so, dass sie ja eigentlich schon, also da ist es ja nur eine Sache, nur die Technik der Übertragung. Aber im Großen und Ganzen sind die ja gemacht, um auf großen Bildschirmen zu gucken. Dagegen würde ich jetzt sagen, dass The Guild jetzt nicht unbedingt einen großen Bildschirm braucht.
Aber da sind wir halt wieder bei der Technik. Die Technik ermöglicht die Qualität, dass du es auf großen Bildschirmen sehen kannst. Also das iPhone macht Qualität, die gut genug ist für den großen Bildschirm.
Ist es nicht
Also.
sowieso so, dass Netflix und Hulu und solche amerikanischen Online-Dienste, dass die sich eigentlich eh als vielleicht nicht Sender, aber als Fernsehanbieter eigentlich auch vermarkten? Also ich habe eigentlich den Eindruck, auf Hulu lese ich eigentlich nichts davon irgendwie, wir sind jetzt die Online-Videothek oder so, oder wie LoveFilm in Deutschland hat sich halt so als Alternative zur Videothek an der Ecke wurde irgendwie so vermarktet.
Netflix schon,
Und
Netflix
Hulu
schon.
sagt doch irgendwie einfach, hier sind unsere Kanäle so, es ist wie so ein Fernsehen, also als wenn ich einen Kabelanbieter oder einen Satellitenfernsehen abonniert habe, so habe ich dann halt Hulu abonniert und da habe ich halt jetzt so verschiedene Kanäle, so wie ich halt im Kabelfernsehen meine 50 Sender oder 100 Sender irgendwie habe. Und dann kann ich halt jetzt auswählen, was gucke ich da heute Abend jetzt. Und ob das jetzt übers Internet übertragen wird oder ob ich es mir jetzt halt aussuchen kann oder ob es im normalen Fernsehen halt linear übertragen wird, das macht eigentlich.
Du kannst dir selber das Gerät aussuchen, ne, mit dem du guckst. Das darfst du dir selber aussuchen. So. Also da gibt es ja schon Werbung, die da so drauf aus ist, dass du abends am Fernsehen deinen Spielfilm guckst, bis du einschläfst und die letzten 10 Minuten guckst du dir dann morgens auf der Fahrt zur Arbeit auf deinem Handy noch an, weil du nur noch wissen willst, wie es ausgegangen ist oder so, ne? Also dass du dir die Geräte selbst aussuchen kannst. Da wird's ja drauf hinauslaufen.
Ja, Netflix bietet ja auch dezidiert alle Geräte an. Also die wollen das ja, dass du von der Couch aufstehst und ins Bett gehst und dort was anderes schaust. Die bieten dir auch mit diesen, dass sie sich auf die Sekunde genau merken, wo du warst und solche Sachen. Die bieten dir das ja an. Und Netflix vermarktet sich aber meiner Ansicht nach, oder so wie ich es wahrnehme, schon als Videothek, also ohne das Wort zu benutzen. Aber ich meine, sie versenden DVDs tatsächlich, also sind keine Präsenzvideothek mehr, sondern sie versenden das halt. Und ich meine, stellt euch vor, Blockbuster, die große Videothekenkette, hätte früher einfach gesagt, hey, wir produzieren jetzt einen Film oder eine Serie und stellen den kann man aber nur bei uns im Regal finden.
Ich warte also immer noch darauf. Das wäre so das
Offline-Äquivalent.
Ja, ich warte immer noch darauf, dass Video Tümmers in Düsseldorf nochmal die Kurve kriegt und endlich mal Wim Wenders mal 100.000 Euro auf den Tisch legt und sagt, mach für uns die exklusive Serie.
Sag mir, wenn sie zumachen, dann komme ich, weil ich bin so ein Aasgeier, der bei Videotheken gerne DVDs kauft.
Ich habe schon neulich alles aufgekauft, die haben schon die Hauptfiliale geschlossen.
Oh je.
Ich glaube, Harry wollte noch seine unglaublich knackig formulierte Schlussthese.
Meine Schlussthese, weil ich am nächsten an der Generation YouTube bin oder ob vielleicht sogar selber ein Teil davon bin. Nein, das war nur so ein Scherz, als ich den Leitfaden für heute irgendwie angefangen habe, dass im Jahr 2050 Binge-Watching so ausschaut, dass jemand tapfer genug ist, 90 einminütige Folgen am Stück zu schauen. Und dann kommt er in die Arbeit am nächsten Tag und alle, wow, die Zeit hätte ich gar nicht. So wie sie jetzt bei mir sagen, was, du hast dir am Valentinstag 13 Folgen House of Cards am Stück angeschaut. Naja.
Das war das serielle Quartett. Präsentiert vom Torrent Magazin.